Und eines ist mir von Anfang an meines Glaubenslebens klar geworden: Glauben bedeutet auch Glaubenskampf. Aber das ist ein guter Kampf, weil wir haben es gesungen, Jesus in uns siegt. Und da dürfen wir wissen, solange wir in Jesus sind und bleiben auf dem festen Fundament des Felsens Jesus Christus stehen, dann sind wir zum Siegen verurteilt. Und es ist interessant, dass der Apostel Paulus sogar einmal schreibt, dass wir in Christus Jesus mehr als Überwinder sind. Also, was gibt es denn über Überwindersein hinaus? Mehr als Überwinder. Interessant ist, dass Paulus nicht auf ein Wort der griechischen Sprache zurückgreifen konnte, sondern das war eine Wortneuschöpfung. Also der Heilige Geist hat ihn inspiriert, ein neues Wort zu schaffen für eine geistliche Realität, die die Welt nicht kennt. Aber wenn du Jesus kennst, dann weißt du, dass du mehr als Überwinder bist in ihm, in Christus Jesus. Und das Problem, dass manches Mal so viele Niederlagen im christlichen Wandel zu verzeichnen ist, ganz einfach das, weil wir zu sehr auf uns schauen und dann erleben wir Niederlagen. Aber wenn wir in Christus sind und unseren Blick, unseren Glaubensblick auf ihn gerichtet halten, dann sind wir Sieger und wir sind mehr als Überwinder. Also heute Morgen Glaubenskampf, zweiter Teil, wer mitlesen möchte. Schlage einmal auf den zweiten Timotheusbrief, Kapitel 4, Verse 1 bis 8. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Und sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber allein mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Nun, wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, dann sehen wir, das Alte Testament ist voll von Schattenbildern. Die ganzen alttestamentlichen Opfer im dritten Buch Mose, auch in den anderen Büchern, sind ja ein Schattenbild auf das eine große Opfer von Golgatha, das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz. Die Gegenstände der Stiftshütte, sie sprechen von Jesus. Die Schaubrot, ihr wisst, Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Die Leuchter, Jesus sagte, ich bin das Licht dieser Welt. Die Personen, der Hohepriester ist ein Bild für den Hohepriester Jesus Christus, der jetzt gerade zur Rechten des Vaters sitzt und führt, bittet, tut für seine Gemeinde hier auf Erden, für dich und mich. Er hat dich auf dem Herzen. Die alttestamentlichen Priester sind ein Schattenbild für uns als Gemeinde. Wir sind ein königliches Priestertum. Ägypten steht für die Welt. Der Auszug aus Ägypten bedeutet sich bekehren zu Jesus Christus, dem Erlöser und dem Heiland. Ja, und dann zieht das Volk Israel durch die Wüste 40 Jahre lang. Eigentlich hätten sie in 8 Tagen die Strecke bewältigen können, aber so ist der Mensch eben mal in seinem Unglauben, in seiner Glaubenslosigkeit. Da braucht dann Gott manches Mal ein bisschen länger mit uns. Aber sie kommen ans Ziel und das ist doch das Wunderbare. Wenn wir auf Jesus schauen, kommen wir ans Ziel. Da sind wir mehr als Überwinder. Und dann ziehen sie endlich in das verheißene Land ein. Ein Bild für das himmlische Erbe, das wir schon in Christus Jesus durch Glauben einnehmen können. All die Früchte des Geistes, all die Heilsgüter Gottes des neuen Bundes. Und was erwartet sie? Holiday? Nein, Kampf. Und ich glaube, jeder, der sich bekehrt, der weiß das, dass unser Leben mit Jesus Christus auch Kampf, Kampf des Glaubens bedeutet. Da gibt es nämlich Feinde. Und wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann sehen wir, es gab immer so zwei Arten von Feinden. Die einen, die waren ganz frontal. Die haben klipp und klar gesagt, das, was die Hamas, was die PLO heute sagt, wir wollen Israel auslöschen. Und so gibt es auch heute in 60 Ländern dieser Erde Leute, die sagen, die Christen, die wollen wir nicht dulden, die wollen wir nicht haben. Aber dann gibt es die andere Sorte. Das waren die, die so hinterlistig kommen, die sich verstellen, die versuchen irgendwie mit den Israeliten einen Bund zu schließen. Obwohl Gott gesagt hatte, sie sollen alle heidnischen Nationen aus dem verheißenen Land vertreiben. Und ihr kennt die Geschichte in Josua. Sie fallen drauf rein und das hat ihnen hinterher immer wieder Probleme bereitet. Lass dir mal eines sagen, liebe Seele. Jede Sünde, die du duldest in deinem Leben, die holt dich irgendwann ein. Sünde kommt vom Teufel und der Teufel will zerstören. Aber Jesus will dir das Leben geben. Und Jesus hat durch sein Blut die Kraft, dich von aller Sünde freizumachen und dich in ein Leben in der Fülle des Geistes hineinzuführen. Also entscheidend ist, dass unser Glaube auf dem Wort Gottes ruht, auf der Offenbarung des Wortes, das wir in Händen halten. Und solange Israel im Glauben und im Gehorsam wandelte, hatten sie den Sieg. Und in dem Augenblick, als sie nicht mehr glaubten und als sie ungehorsam wurden, hatten sie keinen Sieg mehr, dann hatten sie Niederlage. Und das ist nicht anders in unserem Leben. Entscheidend ist, dass unser Glaube auf dem lebendigen Wort Gottes ruht, nicht auf unseren Vorstellungen. Ich höre das so oft in Gesprächen, ja, weißt du, ich kann mir vorstellen, aber meine Vorstellungen oder deine Vorstellungen sind völlig unwichtig. Entscheidend ist, was Gottes Wort sagt. Unsere Traditionen, unsere Lehrtraditionen. Ich hatte mit Luna Kraus ein Gespräch und wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht, was es da doch alles an Strömungen konfessioneller, denominationeller Art gibt. Und jeder hat so seine Lehrtradition und allzu oft ist es so, dass Menschen zu Proselyten irgendeiner Lehrtradition gemacht werden. Es ist interessant, vor kurzer Zeit sprach ich mit einer jungen Schwester, die erzählte mir, wie sie sich bekehrte und da war sie auf der Suche nach einer Gemeinde. Und es ist wichtig, dass wir Gemeinde haben, dass wir Gemeinschaft pflegen, gerade in diesen Zeiten. Und dann sagte sie, als sie so durch die Gemeinden durchgegangen ist, hatte sie sich für eine Gemeinde entschieden aus einem einfachen Grund. Sie sagte, ich suchte eine Gemeinde, in der mich nicht die Menschen verändern, sondern wo mich Jesus verändert. Versteht ihr? Es gibt so Gemeinden, da wirst du in ein Schema gepresst, in eine Tradition. In manchen Gemeinden sehen die auch alle gleich aus. Oh, ich kann euch sagen, ich war mal in einer Gemeinde, die hatten alle große, dicke, schwarze Limousinen, Audis und Mercedes. Und ich kam dann in einem weißen Auto. Die hatten alle schwarze Anzüge und einen Bart. Und ich kam in einem hellen Anzug ohne Bart. Die haben mich angeguckt wie ein Marsmensch. Ich habe den Eindruck, hier in eurer Mitte sitzen Menschen, die von Jesus verändert werden wollen. Nicht von Klaus Deiss oder den Ältesten oder dieser Gemeinde, sondern von Jesus. Und das ist so wichtig, dass wir uns das bewahren in unserem Leben. Und dann lösen sich auch viele Lehrstreitigkeiten von alleine aus, weil wir dann im Wort Gottes leben und nicht in einer Lehrtradition, die vor 150 Jahren mal irgendein Mann formuliert. Also die Bibel zeigt uns, dass der Kampf um den Glauben stets ein Kampf um die Wahrheit ist. Und es gibt mit Ausnahme vom Philemonbrief einen neutestamentlichen Brief, in dem nicht mindestens einmal oder sogar mehrfach auf falsche Lehre oder Entwicklung in den Gemeinden hingewiesen wird. Also wir sehen, dieser Kampf um die Wahrheit, das war schon bei den Urchristen in Erweckungszeiten nicht anders, als es heute ist. Auch diese Entschreiben zeigen uns, die Gemeinde am Ende des ersten Jahrhunderts, wurde ja etwa 95 nach Christus geschrieben, an die 7 Gemeinden Kleinasiens, hatten Probleme. Falsche Apostel, die Lehre Isabels, die Lehre Bileams. Und nur 2 der 7 Gemeinden erhielten keinen Tadel vom Herrn Jesus Christus. Ich höre immer wieder, vollkommene Gemeinde gibt es nicht. Ja, das stimmt. Aber tadellose Gemeinde, die kann es geben. Denn es gab in den Sendschreiben 2 Gemeinden, die waren nicht vollkommen, die waren nicht perfektionistisch, aber sie waren tadellos. Oh, das wünschte ich mir, dass das auf eurem Herzen liegt. Wir wollen tadellose Gemeinde sein. Nicht perfekt, nicht Perfektionismus. Perfektionismus kommt immer aus dem Fleisch, aus dem religiösen Fleisch. Aber Tadellosigkeit ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Das wird der Geist, das wird der Herr Jesus, wenn wir uns ihm ganz hingeben. Und die Liebe zur Wahrheit ist auch heute nicht unbedingt unter Gottes Volk ausgeprägt. Als vor 100 Jahren, 1907, 1908, die ersten Pfingstmissionare vom Missionsfeld kamen, waren sie ernüchtert. Sie hatten ihre vermeintliche Geistestaufe erhalten und konnten nun in Zungen sprechen. Und sie glaubten, dass sie eine Fremdsprache auf übernatürliche Weise geschenkt bekamen, so wie es in Apostelgeschichte 2 der Fall war. Und dann gingen sie hinaus nach China und Indien und Pakistan und dann praktizierten sie ihre Zungenrede im Glauben, ich spreche jetzt in der Landessprache und die Leute verstehen mich, aber die Leute schauten sie mit großen Augen an und verstanden sie nicht. Ja, dann kamen sie zurück und dann sagten sie, offensichtlich ist unsere Zungenrede nicht eine Fremdsprache, die uns der Herr für unsere Evangelisation und Mission geschenkt hat. Aber anstatt, dass sie sich dann beugten und Gottes Wort daraufhin untersuchten, ob es sich so verhielte, wie ihnen gesagt wurde, machten sie eines. Sie deklarierten das Zungenreden einfach um in eine persönliche Gebetssprache. Statt sich unter Gottes Wort zu beugen, beugten sie Gottes Wort. Die Bibel als die irrtumslose Gottesoffenbarung und die letztgültige Autorität vom ersten bis zum letzten Wort wird heute nicht nur in den Kirchen, sondern zunehmend auch in den evangelikalen Freikirchen in Frage gestellt. Und darum ist es wichtig, dass Gottes Wort reichlich unter uns wohnt und genau das schreibt der Apostel Paulus an den Timotheus. Nun, ich weiß ja nicht, ob ihr am Sonntagmorgen die Gottesdienste immer so gestaltet wie jetzt, 2, 3 kurze Lieder, ein Gebet und dann die Predigt. Ist das so in eurer Mitte?
Das ist manchmal ein bisschen mehr.
Das ist sehr gut, eine sehr gute Tradition, sage ich mal. Weil bei manchen ist das Vorprogramm so lang und so ausgiebig und dann wird der Anteil der Wortverkündigung zusammengeschrumpft. Und kürzlich sagte mir ein Bibelschüler, man lehrte ihnen an der Bibelschule, eine Predigt dürfe nicht länger als 20 Minuten gehen, denn mehr würden die Leute nicht aufnehmen können. Aber es ist gut, wenn das Wort Gottes im Mittelpunkt eines Gottesdienstes steht. Denn das stärkt uns, das nährt uns, das bringt uns voran. Es ist das Wort der Wahrheit, das wir heute so dringend brauchen. Also genau das schreibt Paulus an Timotheus, Vers 1. Daher bezeuge ich dir ernstlich, mit Nachdruck, also nicht so nebenbei meine Bemerkung, sondern ernstlich, vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Christus, Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird um seiner Erscheinung und seines reichen Willen, verkündige das Wort. Tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Also das brannte dem Apostel Paulus auf dem Herzen, verkündige das Wort. Und dann ist interessant, dann beschreibt Paulus das näher in den nächsten Versen, was er darunter versteht. Tritt dafür ein, für das Wort, sei es gelegen oder ungelegen. Eine andere Übersetzung, ob es ihnen passt oder ob es ihnen nicht passt. Fleiderer übersetzt es so, ob günstig oder ungünstig die Zeit und ihre Verhältnisse. Ich glaube, das bringt das fast am besten zum Ausdruck. Eukairos, Alkairos, ob es zeitgemäß ist oder nicht. Ist die Botschaft des Evangeliums zeitgemäß? Also in unserer modernen Kultur, in unserer Gesellschaft ist das Evangelium nicht mehr zeitgemäß. Denn zeitgemäß bedeutet ja aktuell auf den neuesten Stand, progressiv, fortschrittlich, heutig in unsere Zeit passend, modern. Also heute will keiner mehr hören, dass er ein Sünder ist und dass er einen Erlöser braucht. Heute will keiner mehr hören, dass einmal der Tag des Gerichts kommt, wo der Zorn Gottes über alle Sünde ausgegossen wird. Aber das ist die Botschaft, die wir brauchen. Ob es den Leuten da draußen passt oder nicht und ob es den Frommen passt oder nicht ebenso. Wisst ihr, ich habe vor einiger Zeit mal mit einem Evangelisten gesprochen, der sagte mir, er wird in Gemeinden eingeladen und man sagt ihm, er dürfe nicht mehr über Hölle und ewige Verdammnis sprechen. Er dürfe nur noch positiv predigen. Die Leute brauchen eine positive Botschaft. Aber wir sind berufen, die Wahrheit des Evangeliums zu verkündigen. Und die Wahrheit ist klar. Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Aber dann geht's weiter. Wer ihn nicht annimmt, den Erlöser, der bleibt unter dem Zorn Gottes. Johannes der Täufer war so einer, der das Wort verkündigte, ob es zeitgemäß war oder nicht. Er sagte dem Herodes, es ist dir nicht erlaubt, die Herodias, die Frau deines Bruders Philippus zu haben. Kostete ihm seinen Kopf. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Ich fasse mal zusammen. Diese griechischen Worte, sie bedeuten, dass man jemanden mit zwingenden biblischen Argumenten überzeugt. Dass man jemanden warnt durch Unterweisung. Dass man jemanden aufgrund der heiligen Schrift, der Wahrheit des Evangeliums an die Bereitschaft zur Einsicht appelliert. Dass man ermahnt, ermutigt und tröstet. Und wie soll dies geschehen? Mit aller Langmut und Belehrung. Also mit Geduld und Lehre. Geduld und Lehre. Sehen Sie auch hier, wie der Apostel Paulus die Lehre betont, wie ihm das wichtig ist. Und nun zeigt uns Paulus in den Versen 3 und 4, warum dies so sein soll. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Es wird eine Zeit kommen, da werden sie. Wer ist sie? Ist es die Welt da draußen? Nein, es ist die Gemeinde. Die Glieder der Gemeinde werden ihre Ohren abwenden von der Wahrheit. Verkündige das Wort, sagt Paulus, und wundere dich nicht, wenn die Leute davonlaufen. Das hat einen Grund, sie werden die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen. In einer anderen Übersetzung etwas grundtextnah heißt es, sie werden sich Lehrer anhäufen. Und in einer weiteren Übersetzung noch korrekter, sie werden sich Lehrer in großen Massen anhäufen. Das heißt, es wird eine Zeit kommen, in der es große Massen an falschen Lehrern gibt, die den Leuten das sagen, was sie hören wollen, und nur noch wenige, die den Leuten das sagen, was sie hören sollen. Und sagt das nicht Jesus schon in Matthäus 24, 11? Es werden viele Poloi im Griechischen. Und das heißt, unzählige Lehrer und falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Das gab es schon im Alten Testament. Schaut einmal zurück in 1. Könige 18, 17 bis 20. Als Elia auftrat, da heißt es, und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat? Seht ihr, wie hier der Prophet Gottes, der Mann Gottes, der ihm das Wort Gottes bringt, wie er vom König Ahab angesprochen wird? Du bringst nur Unglück, nur Unheil. Du predigst immer nur negativ. Er aber sagte nicht, ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, indem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und den Baalim nachgelaufen bist. Und nun sende hin, versammle ganz Israel zu mir an den Berg Karmel und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Isabels essen. Da sandte Ahab unter allen Söhnen Israel umher und versammelte die Propheten an dem Berg Karmel. Habt ihr mitgerechnet? Ein wahrer Prophet und wie viele falsche? 850 falsche Propheten. Ich glaube, wir leben heute in einer ähnlichen Zeit. Die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme von Geschwistern, ist, wenn sie keine Gemeinde haben, wo das Wort Gottes noch in Klarheit verkündigen wird, wo finde ich eine bibeltreue Gemeinde? Manche Geschwister fahren eine Stunde, manche eineinhalb Stunden. Viele haben Hauskreisgemeinden gebildet, weil sie keine Gemeinde mehr haben. Sie möchten nicht das oberflächliche Evangelium. Sie wollen nicht unterhalten werden. Sie wollen gestärkt werden in dem lebendigen Wort Gottes. Also diese Dinge aber, sagt Paulus, die jenen widerfuhren, den Israeliten, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, die Gemeinde, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Und weiter sagt uns ja Herr Jesus, dass die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird und die Liebe in vielen erkalten wird. Ich sagte es gestern schon, die Welt hat keine Agape. Nur der Gläubige hat die Agape, die Liebe Gottes. Denn die Bibel sagt uns, wer sich bekehrt zu dem Herrn Jesus Christus und wiedergeboren wird, in dessen Herz wird die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist ausgegossen. Diese Liebe aber kann erkalten und dann erkaltet auch die Liebe zur Wahrheit. Und dann werden die Geschwister von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben. Die Christen in den letzten Tagen, die wollen nur noch Angenehmes hören. So wie die Propheten des Alten Bundes nur noch Friede, Friede verkündigten. Und die Gemeinden heute, wenn Jesus käme, ich glaube, sie würden ihnen Sprechverbot erteilen. Ihr könnt es nachprüfen, es ist Fakt, ich habe das nachgeprüft. Der Herr Jesus Christus sprach mehr über Hölle, Verdammnis und ewiges Gericht als über Himmel, das ewige Leben und Auferstehung. Ist doch interessant. Vers 4, und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Sich abwenden. Apostrepho im Griechischen. Das ist eine persönliche Willensentscheidung. Das ist nicht etwas, wo wir sagen können, na ja, die sind irgendwie weggezogen worden. Nein, die haben sich innerlich für einen Weg entschieden, der nicht der Weg Jesu Christi ist. Sie wollen die Wahrheit nicht hören. Sie wollen die Predigt der falschen Propheten und der falschen Apostel hören. Dieses Wort für Abwenden kommt noch in Titus 1,14 vor. Dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Willentlich abwenden, weil sie das andere lieber hören wollen. Hebräer 12,25 warnt davor. Habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet, den lebendigen Gott. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die Israeliten, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisungen verkündete, wie viel weniger wir, die Gemeinde, wenn wir uns von dem abwenden, willentlich Nein sagen zu Jesu Evangelium der Wahrheit, der es vom Himmel herab tut. Und das war schon im Alten Testament so, Jeremia 5,30. Entsetzliches und Abscheuliches ist im Land geschehen. Die Propheten weissagen falsch und die Priester herrschen mit ihrer Unterstützung. Und dann heißt es, und mein Volk liebt es so. Das Volk hat das geliebt. Den Jeremia, den haben sie in den Brunnen geworfen. Die Propheten haben sie verfolgt. Aber die falschen Propheten, das haben sie geliebt, die Botschaft dieser falschen Propheten. Da war ja nichts Herausforderndes. Da war ja immer nur positive Botschaft. Aber dann heißt es weiter in Jeremia 5,31, was wollt ihr aber tun, wenn das Ende von all dem kommt? Und da sagt der Prophet eines ganz deutlich, es wird einmal der Zeitpunkt kommen, da ist zu Ende mit Wohlstandsevangelium. Da ist zu Ende mit Wohlfühlevangelium. Da ist zu Ende mit falscher Prophetie. Da ist zu Ende mit Pseudoheilungen und Pseudowunder und großen Veranstaltungen, wo man die Emotionen hochtreibt, aber das Wort der Wahrheit nicht mehr verkündigt. Was wollt ihr aber tun, wenn das Ende von all dem kommt? Irgendwann kommt Jesus und dann kommt das Ende von all diesem religiösen Fleisch, von diesem alten Adam, der sich so religiös geben kann, das Ende von aller Lüge und von aller Falschheit, auch in den Kreisen der sogenannten Gläubigen. Lass mich mal eines sagen. Ich sage das immer wieder. Das ist so wichtig für unsere Zeit. Es ist so wichtig, dass mir sogar eine Schwester mal vor einiger Zeit sagte, wo steht denn das überhaupt in der Bibel? Also da sehen wir Leute 10, 20 Jahre im Glauben und sie wissen bestimmte Grundwahrheiten gar nicht. Und sie fragte mich, wo steht denn das? Wir können Jesus nicht von der Lehre trennen. Das wollen wir ja heute. Hauptsache Jesus. Kennt ihr das? Hauptsache Jesus, die Lehre ist nicht so wichtig, da gibt es immer noch Streiterei und Spaltung. Aber die Bibel sagt etwas anderes. 2. Johannes, Vers 9. 2. Johannesbrief, Vers 9. Lernt den Vers auswendig. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wer den Vater und den Sohn hat, der hat die Lehre des Christus. Wer den Vater und den Sohn nicht hat, der hat die Lehre des Christus nicht. Und das Umgekehrte gilt auch, liebe Geschwister. Wer die Lehre des Christus hat, hat den Vater und den Sohn. Und wer nicht die Lehre des Christus hat, der hat auch nicht den Vater und auch nicht den Sohn. Ich spreche hier nicht von zweit- oder drittrangigen Lehrfragen. Da wird viel zu viel über solche Punkte gestritten. Es geht hier um die klare Lehre Jesu Christi, wie sie uns im Evangelium und in den Briefen der Apostel geoffenbart wurde. Nun leben wir in diesen Tagen moralischer Abfall in der Gesellschaft. Wir sehen geistlichen Abfall in der Gemeinde. Wir sehen Verweltlichung bis in die Gemeinde hinein. Wir sehen falsche Propheten, falsche Lehrer, falsche Zeichen und Wunder. Und in diese Situation hinein, da spricht Paulus zu Timotheus und er gibt ihm 4 Anweisungen. Vers 5. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Erstens, du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Also gerade in der Auseinandersetzung mit den lieben Geschwistern aus der Pfingst- und charismatischen Bewegung stelle ich eines immer wieder fest. Sie haben ein anderes Bild vom Heiligen Geist, als die Bibel es uns lehrt. In meiner Bibel steht, dass der Heilige Geist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ist. Manche übersetzen auch mit Nüchternheit. Also umso mehr Heiliger Geist, umso mehr Nüchternheit. Einverstanden? Aber in manchen Kreisen macht man gerade das Gegenteil. Da rollt man auf dem Boden herum, da kräht man wie ein Hahn, da bellt man wie ein Hund und noch weitere Dinge und meint, das sei das Wirken des Heiligen Geistes. Nein, liebe Geschwister, Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen auf Gottes Wort stehen. Darin ist die Kraft. Zweitens, erdulde Widrigkeiten. Wir haben ja eigentlich noch wenig Widrigkeiten zu erdulden. Sind wir doch mal ehrlich. Wenn da mal über die Evangelikalen negativ berichtet wird, dann schreien manche schon Verfolgung. Aber sind wir mal ehrlich, was passiert in 60 Ländern dieser Erde, wo Christen ständig verfolgt werden, wo sie sich im Geheimen versammeln müssen? Das sind Widrigkeiten. Die ersten Christen hatten diese Verfolgung zu erdulden. Und wenn wir mal ein bisschen verhöhnt und verspottet werden, dann rufen wir schon gleich Verfolgung. Das sind doch Peanuts. Drittens, tue das Werk eines Evangelisten. Nun, das war an Timotheus gerichtet, aber irgendwie sollten wir alle die Botschaft des Evangeliums hinaustragen, da wo wir es können. Ich war kürzlich im Wald spazieren und dann traf ich auf zwei Spaziergängerinnen, die hatten sich verlaufen. Und die fragten die Leute dann, wo ist denn der Parkplatz? Und die einen sagten da lang und die anderen da lang. Also wussten sie nicht, wo lang. Offensichtlich kannten sich die Personen, die sie angetroffen hatten, auch nicht aus. Und da ich aber ortskundig war und gerade in diese Richtung lief, sagte ich, ja, ich weiß den Weg, lasst uns, folgen Sie mir einfach. Und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch. Und die kamen aus Thailand, die zwei Damen, und hatten Pilze gesammelt. Und dann hatte ich das Gespräch gleich auf den Glauben gelenkt und habe gesagt, ja, sind Sie schon lange in Deutschland und Sie kommen aus Thailand, dann sind Sie ja sicher Buddhist, oder? Und dann sagten sie, ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wissen Sie, mir ging es wie Ihnen. Ich war auch mal im Buddhismus. Ich war auch mal in dieser Lehre von Buddha. Und jeder hat mir was anderes gesagt. Da war ich bei den Anthroposophen und im New Age und in der Esoterik und ich habe überall gesucht und mir ist es gegangen wie ihnen. Jeder hat gesagt, da lang geht's, da geht's zu Gott. Und dann konnte ich von Jesus Zeugnis ablegen, konnte ihn sagen, dann habe ich den gefunden, der mir den Weg weist zum ewigen Leben, Jesus Christus. Und dann waren wir in diesem Gespräch drin und es war dann gut. Dann sagten sie mir, ja, wir kennen auch Buddhisten, die sich bekehrt haben. Aber die sind so streng. Die haben uns gesagt, wenn du dich bekehrst zu Jesus, dann musst du dein Buddha wegtun. Und wisst ihr, das ist das Dümmste, was man machen kann, wenn ich jemand, der noch nicht bekehrt ist, schon sage, was er machen muss, wenn er bekehrt ist. Du musst den Menschen Jesus bringen. Und wenn sie Jesus im Herzen haben, dann spricht Jesus zu ihnen, dann machen die ihren Buddha von ganz alleine weg. Versteht ihr? Also lasst uns doch alle Evangelisten sein. Viertens, richte deinen Dienst völlig aus. Hier steht das Wort Diakonia. Kennen wir? Die Diakonie. Ein Diakonos war einer, der durch den Staub ging. Es war einer, der niedere Dienste tat, der sich für nichts zu schade war. Und wir alle sind irgendwo Diakone, wir alle sind irgendwo Diener. Wir alle sollten zumindest irgendwo so eine Dienstbereitschaft in unseren Herzen tragen. Ich vermisse das manches Mal. Es gibt so wenige, die wirklich Diener sind, die sich in der Gemeinde einsetzen. In den USA sind es ja mittlerweile über 40%, die keine Gemeinde mehr haben. Die leben einfach ihr privates Christentum, aber das ist nicht der Wille Gottes. Gott setzt dich, wenn du wiedergeboren bist, zu einem Glied am Leibe Jesu Christi, wo du deine Berufung ausleben sollst. Du sollst Jesus und den Geschwistern in der Gemeinde dienen. Ich sage nicht, dass der sein Privatchristentum lebt, nicht in den Himmel kommt, aber er wird mit leeren Händen einmal vor dem Herrn Jesus Christus stehen. Spurgeon predigte einmal über die Sünde des Nichtstun. Ich habe eine kleine Broschüre daraus gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir sie dabei haben. Und da sagte er, so wie wir uns zu guten Werken anreizen können, davon spricht die Bibel im Hebräerbrief, dass ihr euch zu guten Werken anreizt, so könnt ihr uns auch zu Nichtstun anreizen. Naja, wenn der nichts macht, muss ich auch nichts machen und so. Greift dieser Virus des Nichtstuns um sich. Aber wisst ihr, ich liebe die Geschwister, die ihren Dienst völlig ausrichten. Weißt du, völlig heißt 100%. Auf die man sich verlassen kann. Die sich einbringen. Wo man weiß, wenn die einen Auftrag bekommen, dann erledigen sie ihn. Ich war mal in einer Gemeinde, da sagte der Pastor mir, ja, ich brauche mich eigentlich nicht beklagen. Bei uns sind die Glieder der Gemeinde alle bereit, immer etwas für die Gemeinde zu tun. Das ist eine Ausnahme. In anderen Gemeinden sitzen 80 Gottesdienstbesucher und 5 oder 6 Leute schmeißen die ganze Gemeinde. Die machen die Jugendarbeit, die machen die Kinderarbeit, die Verkündigung, die Seelsorge und kümmern sich dann noch um die Gemeinde. So sollte es nicht sein. Jeder sollte einen Platz in der Gemeinde finden, seine Arbeit und dann seine Berufung völlig ausrichten, mit ganzem Herzen für den Herrn Jesus und für Menschen. Vers 6. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Paulus schreibt ja diese Worte am Ende seines Lebens. Und nun zieht er dieses Bild vom Opferdienst heran. Eigentlich müsste man übersetzen, denn ich werde schon als Trankopfer ausgegossen. Das ist ein Symbol für die totale Hingabe des Lebens an Jesus Christus. Und dieses Dahingeben des eigenen Lebens kennt aber auch einen Aufbruch. Es schaut nach vorne. Auch das vermisse ich manches Mal. Jesus wird wiederkommen. Jesus kommt bald. Dieser Aufbruch, der Aufbruch ins ewige Leben, der ist nahe. Und in Vers 7 nennt Paulus seinen aufopfernden Dienst einen guten Kampf. Jahrzehnte hat er diesen guten Kampf des Glaubens gekämpft. Und wieder spricht Paulus hier in 3 Aspekten seines irdischen Opfergangs. Er spricht vom Kampf, den er gekämpft hat, vom Lauf, den er vollendet hat und vom Glauben, den er bewahrt hat. Der Glaubenskampf, liebe Geschwister, der ist uns verordnet. Und ich treffe manches Mal auf Gläubige, die haben keine Kämpfe mehr. Also, ich bin jetzt 41 Jahre in der Nachfolge. Meine Frau und ich, wir kennen noch immer Kämpfe. Und wenn wir nicht in unserem eigenen Leben kämpfen, dann kämpfen wir für Geschwister. Wir kämpfen fürs Reich Gottes. Ein Christ, der keine Kämpfe mehr hat, der ist irgendwie, na, wie soll ich sagen, eingeschlafen. Auf jeden Fall ist er nicht in die Ruhe des Geistes eingegangen, sondern in die Ruhe des Fleisches. Die große Gefahr, wenn du selbst genügsam wirst, dass du einschläfst. Und dann gehörst du zu den 5 törichten Jungfrauen. Und wenn der Herr Jesus dann ruft, dann hast du zu wenig Öl. Wer mit dem Herrn geht, der dient dem Herrn. Und wer mit dem Herrn dient, der steht auch immer irgendwo in einem Glaubenskampf. Und wenn es nur darum geht, für die Bekehrung zu kämpfen von denen, die da draußen Jesus noch nicht kennen. Wenn es nur darum geht, für Geschwister zu ringen, die vielleicht schwach sind oder zurückgefallen sind. Wenn es nur darum geht, dass man kämpft auch für Anliegen der Gemeinde, dass diese Stadt hier, dass sie noch Jesus hören darf und dass Menschen noch zu Jesus finden. Und auch das sehen wir doch in Schattenbildern, wie das Volk Israel immer wieder diese Kämpfe hatte, diese Probleme, aber dann gibt Gott ihnen auch Ruhezeiten. Da kommen sie nach Mara und murren, das bittere Wasser. Und Mose hat so seine Probleme dann mit Gottes Volk. Ja, das ist ja für die Leiter heute gang und gäbe, dass man mit Gottes Volk dann Probleme hat, Widerstand bekommt. Aber auch da gilt es, in Liebe und Beharrlichkeit in der Kraft Jesu voranzugehen und keine Kompromisse zu machen. Aber wisst ihr, was nach Mara kam? Der nächste Ort war Elim. Dort waren die Wasserquellen und die Palmen. Da konnten sie sich wieder entspannen, ausruhen und von der süßen Frucht der Dattelnpalmen essen und aus den Wasserquellen wieder neue Kraft schöpfen. Und so gibt uns der Herr immer wieder Zeiten der Ruhe, der Erquickung, aber dann sind auch wieder Zeiten des Kampfes des Glaubens in unserem Leben. Zweitens spricht Paulus vom Lauf, den es zu vollenden gibt. Und er spricht ja da von den Olympischen Spielen der damaligen Antike. Dieser Lauf war 180 Meter lang. Und das war ja damals so, ein Priester, der ordnete die Fleischstücke des Opfertieres auf einem Altar an und er hielt eine Fackel in der Hand und nun durfte der Läufer, der als erstes durchs Ziel ging, durfte die Fackel ergreifen und durfte das Feuer dann an den Opferaltar legen. Und jeder, der als erster durchs Ziel ging, der bekam einen Siegeskranz. Ja, was meint ihr denn, wenn da 10 Läufer waren, was diese Läufer wollten? Also ich glaube, dass jeder einzelne von diesen 10 als erster durchs Ziel wollte. Jeder wollte diese Ehre haben, die Fackel zu bekommen und das Opfer zu entzünden und den Siegeskranz zu empfangen. Und das sollte doch auch unser Ziel sein. Du, als erster von allen durchs Ziel zu gehen, mit vollem Eifer dem Herrn Jesus zu dienen, voranzugehen. Und Paulus hatte dieses eine Ziel, die Krone der Gerechtigkeit. Lass mich mal eines sagen, ich bin jetzt 41 Jahre in der Nachfolge. Ich bereue keinen einzigen Tag und ich habe auch keinen einzigen Tag daran gezweifelt, dass Jesus Christus Realität ist und dass das Wort Gottes vom ersten bis zum letzten Vers Wahrheit ist. Aber da habe ich Leute kennengelernt, die in ihrer Berufszeit immer gesagt haben, ja, ich habe keine Zeit, ich habe so viel Aufgaben und die Familie noch und dann haben sie noch ihre Hobbys. Wenn ich in Rente gehe, dann diene ich Gott. Ich habe Gott immer gedient. 100%. Wir waren die letzten Jahre, ich hatte nie ein freies Wochenende. Entweder arbeitete ich, weil ich als Krankenpfleger im Krankenhaus ja an dem Wochenende, jedes zweite Wochenende arbeiten musste. Und die freien Wochenende war ich unterwegs für das Reich Gottes. Aber dann sagt mir der Mann, ja, wenn ich in Rente gehe, dann diene ich Jesus. Dann kam die Rente, was geschah? Dann hatte er seine Enkel und dann hatte er ein Hobby entdeckt und dann hatte er plötzlich keine Zeit mehr für die Gemeinde. Nur wenn du heute dich nicht entscheidest, für Jesus da zu sein, ihm zu dienen, dann wirst du es in 10 Jahren nicht machen und auch nicht, wenn du in die Rente gehst. Wir brauchen ein dienendes Herz, ein hingegebenes Herz, Jesus zu dienen, da wo wir sind, so wie wir es können. Und natürlich hat nicht jeder die gleiche Zeit, die gleiche Kraft, die gleiche Berufung, auch das ist wichtig. Verfallt nicht in einen Aktionismus, ich muss jetzt irgendetwas tun, sondern immer im Gebet vor dem Herrn Jesus zu stehen. Und wenn du nicht weißt, was deine Gnadengabe für das Reich Gottes ist, du, dann bete zu Jesus und frag vielleicht mal deine Ältesten. Frag einmal Väter und Mütter in Christo, was deine Aufgabe im Reich Gottes in der Gemeinde sein könnte. Drittens, Paulus hat den Glauben bewahrt. Ach, wie viel einfacher wäre es doch gewesen, Kompromisse zu machen. Paulus hatte ja ständig Probleme. Er hatte Probleme mit den Korinthern. Er hatte Probleme, als er zu den Galatern kam. Und da widerstand er ja dem Petrus öffentlich. Er hätte doch das alles sich ersparen können. Er hatte doch genug Verfolgung und Last und Mühe und Not. Und doch, dieser Mann, der machte nicht einen Kompromiss. Und er war bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen. Diese Kämpfe mit den judaistischen Gesetzeslehrern, die immer das Gesetz reinbringen wollen, auch das haben wir heute auch in vielen Gemeinden, diese Gesetzlichkeit, diese Regeln. Und da meint man dann, mit dem Halten von Regeln könne man Gott gefallen. Ich sage euch mal ein, es ist viel einfacher, nach Regeln zu leben, als in der lebendigen Verbindung zu Jesus Christus. Und eines ist mir auch aufgefallen in den letzten Jahren, die Leute lesen ihre Bibel nicht mehr. Das ist so entscheidend. Ich kann euch das nur ans Herz legen und die Bibel richtig lesen. Das heißt nicht nur so deine Pflicht erfüllen, 1, 2 Kapitel oder einmal im Jahr die ganze Bibel durch. Nein, lies die Bibel, denk über Gottes Wort nach und bete vor und nach dem Lesen deiner Bibel. Was will Gott mir durch sein Wort sagen? Das ist Bibellesen, liebe Geschwister. Nicht eine Pflicht erfüllen. Viele Gemeinden kennen keine göttlichen Ordnungen und keine Gottesfurcht. Und da ist auch dieses Thema Musik ein großes, großes Problem. In den letzten 20 Jahren habe ich eines festgestellt, Gemeinden, die den charismatischen Lobpreis einführen, flachen geistlich ab. Da gibt es keine Ausnahme von dieser Regel. Vielleicht, ich kenne ja nicht alle Gemeinden, gibt es das, aber das war meine Beobachtung in den letzten 20 Jahren. Ich wurde früher öfters zu dem Thema Musik und Lobpreis eingeladen. Ich gehe heute nicht mehr zu solchen Einladungen. Und ich sage euch, warum. Die Leiter und Ältesten von Gemeinden machen es sich manchmal zu einfach. Ach, wir laden mal einen Sprecher von extern ein und er soll uns dann sagen, was wir machen sollen. Und dann haben wir das Problem gelöst. Nein. Die Leiter und Ältesten einer Gemeinde mit der Gemeinde zusammen, das finde ich wichtig. Das sagt uns auch die Bibel. Die Ältesten und Leiter und Diakone mit der Gemeinde zusammen mögen doch ihre Knie beugen, die Bibel aufschlagen und gemeinsam den Weg finden, dass der Lobpreis in der Gemeinde getan wird, der von dem Herrn Jesus Christus wohlgefällig ist. Das also ist der Kampf des Glaubens. Kämpfe, renne und bewahre. Aber renne immer in der Bahn, die Jesus Christus vorgezeichnet hat, auf dem schmalen Weg. Kämpfe den Kampf, den der Herr für dich bereitet. Da gibt es ja in manchen Kreisen, gerade bei Charismatikern, diese Lehre der geistlichen Kampfführung. Ich habe das ja alles durchgemacht und miterlebt. Da meint man dann, man müsse gewisse Dämonen über einer Stadt oder einem Gebiet gebieten und dann würden die weichen und dann würde eine neue Offenheit fürs Evangelium entstehen. Diese Beschäftigung mit dem Dämonischen führt von Jesus weg und hat noch nie irgendwelche Resultate erzielt. Kämpfe den Kampf, den der Herr für dich in dein Leben hineingelegt hat. Psalm 144, 1. Gelobt sei der Herr, mein Fels, der meine Hände geschickt macht zum Kampf, meine Finger zum Krieg. Und wenn du in dem Kampf stehst, den der Herr für dich verordnet hat, dann wird er dich auch in diesem Kampf recht führen. Erinnert euch immer dran, wir sind in ihm mehr als überwinden. Und als drittes, bewahre den ein für alle Mal überlieferten Glauben. Aber bitte, lieber Bruder, liebe Schwester, vergesse oder verwechsle bitte nicht das Bewahren des Glaubens mit Besserwisserei oder Haarspalterei. Wie viel Haarspalterei gibt es? Vor einiger Zeit lernte ich eine Gemeinde kennen, die hat sich geteilt, getrennt, wegen der Frage, ob man nun das Abendmahl vor der Predigt oder nach der Predigt halten soll. Haarspalterei. Die einfachste Lösung wäre gewesen, einmal macht man es vorher, einmal macht man es hinterher. Aber da sind dann Leute, die meinen, sie sind besonders geistlich und dann ziehen sie die Leute auf ihre Seite und dann spalten sie eine Gemeinde wegen solchen Fragen. Ich finde es wunderbar, wie Paulus die Gedanken abschließt und damit komme ich auch langsam zum Schluss. Paulus hat immer irgendwie seinen Blick nach vorne gerichtet, aber auch nach oben zum Herrn Jesus. Der Ausblick Jesus kommt wieder. Ich werde einmal vor dem Schöpfer des Universums stehen. Vers 8, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Wisst ihr, was mir da bei Paulus aufgefallen ist, schon länger? Paulus denkt nicht individualistisch. Paulus denkt immer gemeinschaftlich. Er denkt immer im Kontext der Gemeinde. Solche Individualchristen, die nirgendwo richtig dazugehören, das kennt der Apostel Paulus nicht. Und deswegen schreibt er hier nicht nur über die Krone, die für ihn bereit liegt, sondern er sagt auch, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Er hat immer die Geschwister im Blick. Und das sollten auch wir immer haben in unserem Dienst für den Herrn Jesus, unsere Brüder und Schwestern der Gemeinde, dass wir die im Blick und auf dem Herzen haben. Und die Krone der Gerechtigkeit, das war ja einem Bild entnommen, das war in der Antike ganz gängig unter den Menschen damals. Sieger bei den Olympischen Spielen bekamen Siegeskränze, Priester trugen Siegeskränze, manchmal wurde sogar den Opfertieren Siegeskränze aufgelegt, Generäle trugen Siegeskränze als ein Zeichen einer gewonnenen Schlacht, bei feierlichen Prozessionen trugen die Menschen Siegeskränze, Kaiser trugen Siegeskränze, Politiker, die Reden hielten. All das war ja den Empfängern des Briefes des Apostels Paulus bekannt. Aber Paulus will den Brüdern und Schwestern doch Folgendes sagen. Schaut einmal, da sind Kaiser und Priester und Politiker, die haben Siegeskränze. Aber ihr einfachen Leute, die ihr euch zu Jesus Christus bekehrt habt, ihr seid solche Menschen, denen einmal diese Ehre zuteil wird, dass ein jeder von euch einen Siegeskranz, eine Krone der Gerechtigkeit empfangen wird, wenn wir dort oben im Himmel sein werden. Ist das nicht wunderbar? Es ist die Krone des Ruhms, 1. Thessalonicher 2,19. Es ist die Krone der Gerechtigkeit, 2. Timotheus 4,8. Es ist der unvergängliche Siegeskranz, 1. Korinther 9,25. Es ist der unverweltliche Ehrenkranz, 1. Petrus 5, Vers 4. Es sind die goldenen Kronen der 24 Ältesten, die in der Offenbarung vor dem Thron Gottes im Himmel stehen. Die Erlösten auf dem alten und dem neuen Bund. Und eine Krone, die wird zweimal genannt. Es ist die Krone des Lebens, die Krone des ewigen Lebens. Und dann heißt es in Offenbarung 4, 9 bis 11, wenn wir einmal dort oben stehen werden und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Ich fand das so schön, der Chor heute Morgen, aber stellt euch das mal vor, ein Chor von allen erlösten Millionen von Christen, ihre Kronen haben und dann stehen sie da mit den Engeln vor Gottes Thron und dann werfen sie ihre Kronen nieder und wollen damit sagen, Herr Jesus, wir haben diese Kronen nicht verdient, denn du hast ja die Dornenkrone für uns getragen. Darum haben wir, dürfen wir ewiges Leben haben. Wir werden die Krone des Lebens, des Unvergänglichen, den unvergänglichen Siegeskranz der Gerechtigkeit empfangen. Und wisst ihr, Paulus hatte das immer im Blick, diesen Tag, wo wir alle mal vor Gott stehen werden, diesen Tag, wo Jesus Christus wiederkommen wird in großer Macht und Herrlichkeit. Und einer von 25 Versen im Neuen Testament schreibt entweder über das Kommen Christi oder die Entrückung der Gemeinde zu ihm hin. Und ich habe den Eindruck, dass diese Botschaft in den Kreisen manches Mal kaum noch gehört wird. Ist die Gemeinde eingeschlafen? Erfüllt sich der große Abfall nicht vor unseren Augen? Mit dem Abfall ist auch immer Apathie verbunden. Und weißt du, da ist jemand, der will dir deine Krone rauben. Weißt du das? Darum stehen wir im Glaubenskampf. Offenbarung 3,11. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Und weißt du, hier steht das Wort Krateo für festhalten. Also wenn ich jetzt meine Bibel hier so hinhalten würde, ich glaube, der junge Bursch da hätte kein Problem, ja meine Bibel zu entreißen. Aber wenn ich meine Bibel mit aller Gewalt und Macht so festhalte, dann würden selbst die stärksten Männer unter euch ein bisschen Probleme haben, mir die Bibel zu entreißen. Matthäus, halte fest, was du hast. Halte fest die Krone des Lebens. Da ist einer, der wirbt, ich sagte das gestern, in der Energeia Satans, in dieser übernatürlichen Kraft Satans, der will dich verführen, der will dich verleiten, der will dich in Apathie stürzen, der will dich in Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung stürzen, der will dich an Sünde binden, der will dir deine Krone rauben. Darum halte fest an dieser Krone, an Jesus Christus und richte deinen Blick auf sein Kommen. An jenem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird, dann wird er, Herr, der gerechte Richter, dir deine Krone der Gerechtigkeit zuerkennen. Und dieser Tag, das wird ein Tag der Überraschung sein. Die Bibel sagt, dass an mehreren Stellen plötzlich, unerwartet, wird dieser Tag des Menschensohnes kommen. Ich schließe mit einer Geschichte von Old Harry, eine wahre Geschichte. Old Harry war ein starkköpfiger Mann. Er war zur Legende im pazifischen Nordwesten der USA geworden. Obwohl er mehrfach gewarnt wurde, dass sein Leben in Gefahr ist, lachte er nur und lebte weiter am Fuß des beschaulichen Mount St. Helens. Immerhin war dieser Berg ja 123 Jahre inaktiv gewesen. Und manchmal rührte er sich ein bisschen, spuckte ein bisschen Staub oder Asche aus. Aber Gefahr schien von diesem Vulkan nicht auszugehen. Aber im Innern des Mount St. Helens, da brodelte es. Und da war eine unglaubliche Kraft in diesem Berg, die eine Gefahr werden konnte. Im März 1980 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 4,1 auf der Richterskala den südwestlichen Staat Washington nahe Mount St. Helens. Wir Förster wurden angewiesen zu warnen vor möglichen Lawinen, die abgehen, und die Leute aufzufordern, das Gebiet zu verlassen. Dann am 27. März hörte ein Förster etwas, das hörte sich an wie ein Überschallknallen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn die Düsenjäger über den Kopf hinweg brausen, da hört man manchmal so einen Überschallknallen. Der Vulkan war ausgebrochen. Dann eilten die Wissenschaftler herbei, die Geologen wollten das alles untersuchen und viele der Menschen, die dort wohnten, konnten sich noch immer nicht vorstellen, dass eine große Katastrophe bevorstand. Überall wurde berichtet und dann berichteten die Geologen, man solle sich doch in Sicherheit bringen, der Berg könne plötzlich ausbrechen und die Menschen in Gefahr bringen. Aber wie das so ist, wie der Mensch so ist, die Wochen gehen dahin, es passiert nichts und dann beginnen die Leute zu sagen, na ja, was die da sagen, wird doch alles so schlimm nicht sein. Und auch Old Harry sagte, niemand kennt den Berg besser als ich. Ich wohne hier schon mein Leben lang. Der Berg, der wird mich schon nicht vertilgen. Wir sind gute Kumpel. Tage und Wochen gingen vorüber. Und einige Menschen wurden ungeduldig, weil immer nur Katastrophe angekündigt war. Aber sie kamen. Und als die Hilfs-Sheriffs dann die Bewohner der Gegend um Mount St. Helens anwiesen, sich in Sicherheit zu bringen, da sagte Harry, das war das Letzte, was man von ihm hörte, ich lebe schon mein Leben lang hier am Fuße des Mount St. Helens. Ich habe jede Menge Whisky und Proviant für die nächsten 10 Jahre. Am Sonntagmorgen, dem 18. Mai 1980, explodierte der Berg und er schleuderte ein pulverisiertes Gestein und Asche 22 Kilometer hoch. Die Kraft dieses Ausbruchs war 500 Mal stärker als die Bombe, die Atombombe, die auf Hiroshima geworfen wurde. Die Bäume knickten weg wie Streichhölzer. Es blieb nur eine gespenstische, verkohlte Landschaft. Alles war verbrannt. Die Warnungen waren verstummt. Es war keine Zeit mehr wegzulaufen und niemand sah jemals mehr Old Harry. Liebe Geschwister, wir sind in den letzten Tagen angekommen. Jesus wird wiederkommen. Und der antichristliche Geist und die antichristliche Macht, die greift immer mehr und immer weiter um sich in der Gesellschaft bis in die Gemeinde hinein. Wollen wir noch ausharren bis zum Tag, an dem Jesus der Menschensohn wiederkommt? Wollen wir Gottes Warnungen in der Bibel ernst nehmen? Wollen wir in der Liebe zur Wahrheit leben? Wollen wir in der Liebe zu Jesus Christus, unserem Erlöser, leben? Und wollen wir dafür wirken, wollen wir darum kämpfen, dass in uns die Liebe, die Agape-Liebe, nicht erkaltet, sondern wächst und zunimmt. In der Liebe zueinander, in der Liebe zu Jesus, in der Liebe zu den Verlorenen um uns herum. Und vor allem wollen wir den Kampf des Glaubens bis zum Ende bestehen, mit der Gnade und der Kraft unseres Herrn und Heilandes Jesu Christus. Amen.
Amen.
Amen. Wir wollen uns erheben zu Gott.